Akte Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse.
Es ist ein Fall mit filmreifen Szenen. Zwei Schwerverbrecher, darunter ein verurteilter Mörder, brechen in Hamburg aus einem Gefängnis aus und irren durch Deutschland. In Stuttgart nehmen sie eine Polizistin und einen Polizisten als Geiseln, dann fahren sie ziellos Richtung Hessen und überfallen schließlich eine Bank. Danach geht die Flucht weiter und immer wieder bringen die Männer neue Geiseln in ihre Gewalt. Die Polizei verfolgt die Verbrecher durch mehrere Bundesländer inklusive Schusswechsel und die Medien, die begleiten all das. Das heißt, die gesamte Republik hält den Atem an, bis die beiden Verbrecher in einer Feriensiedlung umzingelt und festgenommen werden. Das alles ist im Herbst 1994 passiert, vor gut 30 Jahren. 1995 wurde den beiden Männern in Stuttgart der Prozess gemacht und über diesen Prozess und darüber, wie es dazu gekommen ist, sprechen wir in dieser Folge von Akte Südwest. Mein Name ist Moritz Klaus und bei mir ist heute nach längerer Zeit mal wieder meine Podcast-Kollegin Tanja Wolter. Hallo Tanja.
Ja, hallo Moritz. Ich freue mich sehr, mal wieder dabei zu sein. Ich habe mich ja 8 Monate in Stuttgart herumgetrieben und dort in unserem Stuttgarter Büro gearbeitet, habe jetzt aber wieder Zeit fürs Podcasten.
Und die Hörerinnen und Hörer, die schon länger dabei sind, die wissen ja, wenn eine Folge mit dir kommt, dann ist es nicht so unwahrscheinlich, dass es etwas in die Vergangenheit geht. Du hast ja bei Akte Südwest schon ein paar Mal ältere Kriminalfälle aufbereitet, zum Beispiel den Hungertod des kleinen Alexander 1997 oder die Brandstiftung in der Stuttgarter Geiststraße 1994. Aber diesmal scheinst du in deinen Unterlagen ja einen ganz anders gelagerten Fall wiederentdeckt zu haben. Es gab da kein Blutvergießen, es gab keine Toten. Es gab aber ein Verbrechen, das klingt, als hätten sich das Drehbuchautoren in Hollywood ausgedacht. Und genau darüber werden wir gleich sprechen.
Ja, das ist ganz gut so beschrieben. Also die Geschichte von unseren beiden Gefängnisausbrechern, die sticht in der Tat heraus. Es war eine der spektakulärsten Geiselnahmen in der Geschichte der Bundesrepublik. Sowas kommt einfach nicht alle Tage vor, noch nicht mal mehr alle paar Jahre. Wenn man sich das mal anschaut, sind vielleicht alle 10 Jahre gibt es so eine spektakuläre Geiselnahme in Deutschland. Trotzdem ist es ein Fall, der eher in Vergessenheit geraten ist. Und ich denke mal, es liegt einfach daran, dass es eben kein Blutvergießen gab. Und wenn man sich in der deutschen Kriminalgeschichte so ein bisschen auskennt, da denkt man bei Geiselnahmen, bei diesem Stichwort immer meistens zuerst an Gladbeck. Das war eine Geiselnahme im Ruhrgebiet 1988. Da sind damals 3 Menschen ums Leben gekommen. War ein geradezu albtraumhaftes Geschehen, das sich auch bei vielen Menschen, die das damals mitbekommen haben, wirklich ins Gedächtnis eingebrannt hat. Und das war in unserem Fall nicht so. Ich habe das damals als Gerichtsreporterin in Stuttgart verfolgen können und kann aber sagen, es wird trotzdem richtig spannend hier, sowohl von den Figuren her als auch vom eigentlichen Verbrechen und von den ganzen Abläufen. Es muss also nicht immer Blut fließen.
Dieser Podcast wird von der Systemhaus Ulm GmbH unterstützt. Arbeiten Sie mit kriminell veralteter Software? Läuft vieles nicht mehr rund? Wünschen Sie sich mehr Tempo? Dann ist die Systemhaus Ulm GmbH der richtige Ansprechpartner für Sie. Stecken Sie nicht mehr fest in unsicheren und komplizierten Systemen. Gehen Sie den nächsten Schritt in die digitale Welt. Die Software-Experten der Systemhaus Ulm GmbH bringen Ihr Business auf den neuesten Stand. Hochqualifizierte Entwickler bauen maßgeschneiderte Softwarelösungen, die perfekt zu Ihren Aufgaben passen. Aber das ist noch nicht alles. Die Systemhaus Ulm GmbH optimiert auch Ihre Arbeitsprozesse und bietet erstklassigen Service. Das engagierte Team unterstützt Sie von der Planung bis zur Umsetzung für einen reibungslosen Übergang in die digitale Ära. Mehr Infos auf www.systemhaus-ulm.de. Übrigens, die Systemhaus Ulm GmbH ist seit 30 Jahren Ihr zuverlässiger IT-Full-Service-Partner in der Region.
Du hast es gerade schon gesagt, anders als in Gladbeck ist bei der Geiselnahme, über die wir hier sprechen, niemand getötet worden. Trotzdem gibt es ja Parallelen zwischen beiden Fällen. Auch die Tat von Gladbeck hatte sich ja über mehrere Tage und in mehreren Bundesländern abgespielt. Außerdem haben wir es in beiden Fällen mit einer öffentlichen Verfolgungsjagd zu tun und mit einem riesigen Medienrummel, durch den das Geschehen nahezu live in alle deutschen Wohnzimmer getragen wurde. So viel zu den Parallelen, aber was unterscheidet die Fälle denn?
Also der große Unterschied und gleichzeitig aber das Herausragende in unserem Fall ist, unsere Täter, die sind, sag ich mal, sehr martialisch aufgetreten. Sie wollten Eindruck schinden, haben ständig mit ihren Pistolen herumgeballert, ihren Opfern die Waffe ins Genick gedrückt oder an den Kopf gehalten. Aber im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass sie ihre Geiseln wirklich ziemlich gut behandelt haben. Sie haben sich auch schon während der Tat für ihr Handeln immer entschuldigt und haben darauf geachtet, dass sie ja niemandem wehtun. Und sie haben auch allen ihren Opfern von vornherein versprochen, dass sie wieder freikommen und das dann auch tatsächlich eingehalten. Das wurde dann später durch die ganzen Zeugenaussagen in dem Prozess auch so bestätigt.
Das wirkt jetzt fast so, als wäre das ein nettes Beisammensein gewesen. Und ich nehme an, dass es genau das nicht war. Die ARD hat damals zum Beispiel von Geiselgangstern gesprochen. Die Bild-Zeitung hat getitelt die Geiselungeheuer und einen der beiden dann als Machetenmörder bezeichnet. Das sind jetzt aus heutiger Sicht keine untypischen Begriffe für eine Boulevardzeitung. Aber auch wenn man andere Begriffe nutzt, verharmlosen sollte man das, was da passiert ist, ja nicht.
Wir haben es definitiv mit Schwerkriminellen zu tun und die haben Angst und Schrecken verbreitet. Einige Opfer haben auch von Todesangst berichtet und die meisten Opfer haben mit Sicherheit einen Schock fürs Leben erlitten. Und natürlich haben sie noch unzählige Straftaten verübt in diesen rund 40 Stunden, wie diese Tat insgesamt angedauert hat. Aber sie haben niemanden ernsthaft verletzt. Und man kann sogar sagen, dass sie sich um das Wohlergehen ihrer Opfer gekümmert haben. Und sogar das Gericht hat sich später dann in dem Urteil von ihrem Verhalten angetan gezeigt. Aber wir haben es, das darf man nicht vergessen, mit echten Gangstern zu tun. Die saßen ja nicht umsonst im Gefängnis und galten als gefährlich. Und einige Geiseln hatten hinterher zumindest eine Zeit lang psychische Probleme, haben auch von Albträumen berichtet. Und das haben die Täter ja in Kauf genommen. Also reinwaschen können wir sie hier nicht, wollen wir auch nicht.
Jetzt möchte ich noch mal etwas weiter vorne ansetzen, weil ich gern mehr darüber wissen würde, mit wem wir es da zu tun haben. Wer sind die zwei Männer, beziehungsweise was wusste man damals über sie?
Damals gingen die vollen Namen durch die Presse. Es waren ja zwei Gefängnisausbrecher, nach denen wurde natürlich öffentlich gefahndet. Aber da sie, wenn sie heute noch leben, das wissen wir alles nicht, womöglich frei sind und irgendwo unter uns weilen, würde ich sie hier umbenennen. Also wir sprechen hier von Klaus P., einem damals 35-Jährigen, der aus Westdeutschland kommt, und Dirk A., er war 33 Jahre alt zur Tatzeit und hat eine DDR-Vergangenheit. Ich fange jetzt mal bei dem verurteilten Mörder an, das ist Dirk A., denn da wird es gleich richtig spannend. Er stammt aus Thüringen und war eine Zeit lang Elitekämpfer in der DDR-Armee, die hieß Nationale Volksarmee, wurde da auch entsprechend ausgebildet und zwar nicht nur an allen denkbaren Waffen, sondern er war auch als Kampfschwimmer ausgebildet, als Fallschirmjäger und es hieß in einigen Medienberichten, dass er als Einzelkämpfer spezialisiert war, also ein Mann für das Grobe, für wirklich harte Fälle. Und man hat ihm sicherlich auch beigebracht, wie man Menschen entführt und Menschen tötet.
Wir wissen, dass Dirk A. 1992 wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde, also 2 Jahre vor dem Gefängnisausbruch und der Geiselnahme. Interessanterweise stammt das Urteil auch vom Landgericht Stuttgart. Hatte dieses Verbrechen denn irgendwas mit seiner früheren Funktion in der DDR zu tun?
Nein, das überhaupt nicht. Da gibt es keinerlei Zusammenhang. Aber dieser Mord damals, der wurde in Stuttgart verübt. Deshalb war er dann auch dort angeklagt worden. Und Hintergrund ist, dass Dirk A., der war schon in den letzten DDR-Jahren ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten, wurde da auch aus der Armee entlassen, hat dann kleinere Diebstähle, Betrügereien verübt, saß auch noch im Gefängnis in der DDR. Nach der Wende ist er dann so richtig ins kriminelle Milieu abgerutscht und dieser Mord, um den es hier geht, das war 1991 und Opfer war ein Kneipenwirt aus Stuttgart. Der hat da den Bierteufel betrieben, eher so eine Säufer- und Spielerkneipe, würde ich jetzt mal sagen. Und Dirk A. war da aber nicht der einzige Täter. Er hatte 3 Komplizen laut dem späteren Urteil des Landgerichts Stuttgart und dieser Kneipenwirt wurde ausgeraubt und dann erdrosselt. Und in dem Urteil damals, laut diesem Urteil hatte er auch eine herausgehobene Rolle in der ganzen Angelegenheit und zwar hat er hinterher demnach die Leiche enthauptet. Die Boulevardpresse hat ihn deshalb auch den Machetenmörder getauft und das war aber nicht ganz korrekt, denn es war in Wirklichkeit ein Rouladenmesser, also ein etwas größeres Fleischermesser. Fakt ist auch, er hat diese Tat nie gestanden, im Gegenteil, und wurde dann ja aber zu lebenslänglich verurteilt, war dann erstmal in Baden-Württemberg in der Haftanstalt und ist dann nach Hamburg verlegt worden und dort hat er sich dann mit Klaus P. angefreundet in der Haft.
Da sind wir dann bei der zweiten Person angekommen, Klaus P. Was war er für ein Typ und wieso saß er im Gefängnis?
Ja, das war so ein typischer, notorischer Krimineller, der immer wieder durch Raubüberfälle, Erpressung, Betrug und allerlei andere Delikte aufgefallen ist. Das fing bei ihm schon in seiner Jugend an, mit zahlreichen Autodiebstählen, und er hat ein wirklich elendig langes Vorstrafenregister und sehr viele Jahre seines Lebens schon in Gefängnissen verbracht. Und bei den Behörden war er berühmt-berüchtigt dafür, dass er es immer wieder geschafft hat, aus Gefängnissen auszubrechen. Das war sogar zweimal in Baden-Württemberg der Fall. Da saß er einmal in der JVA Bruchsal ein, da konnte er entweichen. Und auch im Jugendgefängnis Göppingen in jüngeren Jahren hatte er wohl auch eine Strafe abgesessen. Und auch da hat er es rausgeschafft. Die Boulevardpresse hat ihn deshalb auch den Knastschlosser genannt. Ja, sonst kann man nicht allzu viel über ihn sagen. Geboren ist er in Zürich, in der Bundesrepublik aufgewachsen. Die Familie ist immer wieder umgezogen. Waren wohl auch keine einfachen Verhältnisse. Er ist auch immer wieder in Erziehungsheimen gelandet und hat es aber immerhin geschafft, eine Automechanikerlehre zu machen. Er war ja ein totaler Autonarr.
Und du hast gerade gesagt, er kannte sich mit Gefängnisausbrüchen schon aus. Genau damit hat dieser ganze Fall ja dann begonnen, mit einem Gefängnisausbruch. Beide saßen im Gefängnis Santa Fu in Hamburg-Fuhlsbüttel ein. Das ist eines der bekanntesten Gefängnisse in Deutschland, nämlich ein Hochsicherheitsgefängnis, in dem nur Schwerverbrecher untergebracht sind. Gleichzeitig war das damals berühmt-berüchtigt für Drogenhandel im Knast. Es gab sogar Meutereien und auch immer wieder Ausbrüche. Die Sicherheitsvorkehrungen waren da also offenbar suboptimal. Wie lief denn die Flucht der beiden Häftlinge ab?
Diese beiden Männer, die saßen dort jeweils in Einzelzellen, und geflohen sind sie am 10. Oktober 1994. Und schon diese ganze Aktion für sich genommen war schon filmreif. Erst haben sie die Gitter ihrer Zellen durchgesägt. Das Werkzeug hatten sie wohl irgendwie aus den Gefängniswerkstätten entwenden können, was auch schon auf die suboptimalen Sicherheitsbedingungen hinweist. Dann haben sie sich mit zusammengebundenen Kabeln, wer weiß, wo sie die herbekommen haben, 15 Meter abgeseilt. Wenn man das mal vergleicht mit einem Wohnhaus, befinden wir uns hier im 5. Stock. Und schließlich haben sie dann auch noch irgendwie eine selbstgebastelte Leiter geschultert gehabt und konnten damit über die Gefängnismauer klettern. Und weg waren sie. Das hat man ihnen aber auch besonders leicht gemacht, denn in der Nacht hatten zwei Justizvollzugsbeamte Dienst, die offenbar keine Lust auf Arbeit hatten und sich irgendwie anderweitig beschäftigt haben, und die haben auf ihre Kontrollgänge verzichtet. Und deshalb hat man von der Flucht stundenlang überhaupt nichts gemerkt, erst am nächsten Morgen. Ja, es gab dann auch in dieser Justizvollzugsanstalt Disziplinarverfahren gegen diese beiden Beamten. Die hatten damals sogar die Kontrollbücher gefälscht. Und das ganze Sicherheitskonzept musste überarbeitet werden und der Gefängnisdirektor musste seinen Hut nehmen.
Unsere zwei Verbrecher jedenfalls, die waren dann auf freiem Fuß und erstmal wie vom Erdboden verschluckt. Über die ersten beiden Wochen nach dem Ausbruch weiß man ja nicht viel, außer dass sie es geschafft haben, unentdeckt zu bleiben. Und sie müssen sich in der Zeit Waffen besorgt haben, unter anderem eine Maschinenpistole. Vielleicht hatten sie aus früher Zeit irgendwo Waffen versteckt. Genaueres wissen wir dann nicht, aber hatten sie eigentlich irgendeinen Plan und wann wurden sie dann erstmals entdeckt?
Die erste Spur von ihnen, die gab es erst rund 2 Wochen nach ihrer Flucht. Und zwar sind sie da in Bayern unterwegs gewesen, in der Nähe von Kulmbach, und in einem gestohlenen Porsche darum gefahren. Und da gab es dann eine Polizeikontrolle, in die sind sie reingeraten, haben dann aber sofort das Feuer eröffnet und sind mit dem Porsche geflüchtet. Die bayerische Polizei wusste zu dem Zeitpunkt aber gar nicht, mit wem sie es zu tun haben. Die waren ja sofort weg, man hat sie nicht so erkannt. Die Männer haben es dann tatsächlich geschafft, wieder unterzutauchen. Zu der anderen Frage mit dem konkreten Ziel oder Plan, das hatten sie definitiv nicht. Also sie wollten wohl nicht mehr ins Gefängnis zurück, das ist natürlich klar. Und sie hatten irgendwie den naiven Traum, sie wollen ein schönes Leben in Freiheit führen, am besten noch mit ein bisschen Geld. Wo sie das tun wollten oder unter welchen Umständen, war ihnen selbst einfach überhaupt nicht bewusst.
Und dieser Traum, der drohte dann in Stuttgart, eine Woche nach dem Vorfall mit dem Porsche, zu scheitern. Da sind wir jetzt am 31. Oktober 1994, das war ein Montag und früh am Morgen.
Genau, Stuttgart war ja Ausgangspunkt dann der Geiselnahme. Da sind die beiden Männer am Stuttgarter Killesberg unterwegs gewesen, auch wieder in einem gestohlenen Fahrzeug und sind dann erneut in eine Polizeikontrolle geraten, ganz zufällig wieder. Also es waren einfach normale Streifenbeamten, die da eine Kontrolle durchgeführt haben. Und da war ihnen sofort klar, das war's jetzt mit ihrer wiedergewonnenen Freiheit, jetzt steht ihre Festnahme unmittelbar bevor. Und einer von ihnen, der hat dann später im Prozess ausgesagt, dass sie aus Verzweiflung heraus die beiden Beamten völlig spontan dann als Geiseln genommen haben. Das waren Polizisten, die waren noch relativ jung. Betroffen waren einmal eine Polizeiobermeisterin, 24 Jahre alt, und ein Polizeimeister, der war 26. Die hatten, wie gesagt, Streifendienst, und konkret lief das so ab, dass Klaus P. dem Polizisten eine Waffe an den Kopf gehalten hat und wortwörtlich gesagt hat, bau keinen Scheiß, dann passiert euch nichts. Und die Polizisten wurden dann gezwungen, in das Auto einzusteigen, und damit nahm dann die dramatische Irrfahrt durch Deutschland ihren Lauf. Ihnen wurde natürlich auch ihre Dienstwaffe abgenommen, also die Geiselgangster hatten damit noch mehr Waffen, als sie ohnehin schon dabei hatten.
Bevor wir jetzt genau auf diese Irrfahrt eingehen und auf diese ganze Geiselnahme, erklärt uns unsere Kollegin Jasmin Nalbantoglu mal kurz, was hinter diesem Begriff steckt.
Von einer Geiselnahme spricht man, wenn jemand eine andere Person gegen ihren Willen festhält oder entführt, um dadurch etwas zu erzwingen. Dabei droht der Täter der Person schwere Verletzungen zuzufügen, sie sogar zu töten oder sie für längere Zeit einzusperren, wenn seine Forderungen oder Ziele nicht erfüllt werden. Geregelt ist das alles in § 239b des Strafgesetzbuches. Demnach gilt auch, dass es dem Täter oder der Täterin nicht unbedingt darum gehen muss, eine aktive Handlung zu erzwingen. Es kann auch darum gehen, eine Duldung oder Unterlassung zu erreichen. Das klingt etwas kompliziert, aber gemeint ist damit zum Beispiel, dass das Opfer keinen Widerstand leistet, während der Täter etwas stiehlt. Oder dass die Polizei sich zurückzieht und den Täter in Ruhe lässt, damit er den Geiseln nichts antut. Wer eine Geiselnahme begeht, dem droht eine Strafe von mindestens 5 Jahren, außer es handelt sich um einen sogenannten minderschweren Fall. Dann liegt das Strafmaß bei mindestens 1 Jahr. Wenn der Täter leichtfertig den Tod des Opfers verursacht, kann sogar eine lebenslange Freiheitsstrafe verhängt werden. Lässt er sein Opfer freiwillig und unverletzt wieder frei und gibt seine Forderungen und Ziele auf, ist auch eine mildere Strafe möglich.
Alles in allem hat das Geiseldrama ja knapp 40 Stunden gedauert. 9 Stunden davon waren die Polizistin und der Polizist in der Gewalt der Kriminellen. Was ist denn auf dieser ersten Etappe alles passiert?
Also zunächst war das ein völlig unüberlegtes Herumfahren über hunderte Kilometer hinweg, erst durch Baden-Württemberg, dann ging es wohl durch Rheinland-Pfalz Richtung Hessen, und dabei wurde das Fahrzeug immer wieder ausgetauscht, und die Polizisten, die waren ja beide uniformiert, die hat man dann dafür eingesetzt, um Autofahrer herbeizuwinken und irgendwie zu täuschen, und dieser Klaus P. hat dann diese Autofahrer jeweils überfallen, mit Gewalt das Auto an sich gebracht und die Fahrer gefesselt und geknebelt. Die wurden dann zurückgelassen, meistens irgendwo in einem nahen Wald ausgesetzt. Also man ist da alles andere als zimperlich mit denen vorgegangen. Und es gab aber auch da schon ein bisschen ungewöhnliche Szenen. Und zwar hat einer dieser Autofahrer die Geiselnehmer ganz bewusst auf seine gesundheitlichen Probleme aufmerksam gemacht. Und dann haben die darauf auch reagiert. Sie haben dann die Fesseln bei ihm etwas gelockert, damit er keine Kreislaufprobleme bekommt und wohl auch, damit er im Endeffekt sich schneller befreien kann. Und wozu der ganze Aufwand, könnte man fragen, mit diesem ständigen Autowechsel. Den Gangstern, den war natürlich klar, sie haben 2 Polizisten in ihrer Gewalt, die im Dienst verschwunden sind, und das führt natürlich zu einer riesigen Fahndungsmaschine, die da in Gang gesetzt wird. Deshalb haben sie das Fluchtauto ständig gewechselt. Sonderlich durchdacht war das aber nicht, finde ich zumindest, denn sie hatten ja einerseits immer noch mehr Straftaten verübt, hatten auch immer noch mehr Zeugen, die ja dann, nachdem sie sich befreien konnten oder entdeckt wurden, auch immer wieder beschreiben konnten, wo die Gangster sich aufhalten und was sie so getan haben.
Und dann hatten sie noch den Plan, auf das Ganze eine weitere Straftat raufzusetzen. Sie wollten eine Bank überfallen.
Ja, dass sie ausgerechnet auf die Idee kam, glaubt man ja eigentlich kaum, aber aus ihrer Perspektive war das wohl gezwungenermaßen. Sie waren ja mittellos, brauchten Geld, um überhaupt irgendwie eine Chance zu haben, unentdeckt zu bleiben und sich irgendwo was Neues aufzubauen. Ja, inzwischen waren sie in Hessen unterwegs, in Fulda, fuhren da durch die Stadt und schauten aus dem Auto heraus sich mehrere Bankfilialen an. Interessanterweise war es dann der Polizeimeister, der hat sie beim Vorbeifahren auf eine Volksbankfiliale aufmerksam gemacht und gesagt, ach, die könnte doch passen. Er hat also mitgesucht, schließlich hatten die Täter ihnen in Aussicht gestellt, dass sie danach freikommen. Ja, und gesagt, getan, die Bank wurde überfallen. Klaus P. ist da einfach reinmarschiert, hat unter einem Vorwand es irgendwie ins Büro des Bankleiters geschafft, hat den mit seiner Pistole bedroht und 1 Million Mark verlangt. Also Euro gab es damals noch nicht. 1 Million ist es damals nicht geworden, aber immerhin 286.000 Mark, die er ausgehändigt bekommen hat.
Nachdem Klaus P. diese Bank überfallen hat, hatten sie aber erstmal immer noch die Polizistin und den Polizisten als Geiseln. Wie ging es denn den beiden Beamten?
Also die junge Polizistin, die hat in dem Prozess später erzählt, dass sie eigentlich anfangs ständig dachte, ihr letztes Stündlein habe geschlagen. Aber sie war sehr schlau, hat sehr besonnen reagiert, ist nach außen hin total ruhig geblieben und hat vor allem auch das Gespräch mit den Geiselnehmern gesucht und hat dann wohl auch sich länger mit Dirk A. unterhalten. Der hatte dann erzählt, er sei zu Unrecht wegen Mordes verurteilt worden. Er sei unschuldig, habe aber keine Möglichkeiten gehabt, aus dem Gefängnis heraus irgendwie ein Wiederaufnahmeverfahren in Gang zu setzen zu diesem Mordfall. Sie hat ihm das wohl geglaubt und auch etwas Mitleid mit ihm gehabt. So hat sie es später selber als Zeugin erklärt. Und sowohl sie als auch ihr Kollege haben mit der Zeit dann das Gefühl bekommen, je länger sie mit den Geiselnehmern unterwegs waren, dass diese ihnen nichts tun werden.
Das klingt jetzt alles so ein bisschen nach dem sogenannten Stockholm-Syndrom, also diesem vermeintlichen Phänomen, dass Opfer von Geiselnahmen oder vergleichbaren Taten Sympathien für ihre Peiniger entwickeln und dann ein emotionales Verhältnis zu den Tätern aufbauen. Auf der einen Seite gibt es da so diese gängige Erzählung in Filmen und auch in vielen Medienberichten, dass dieses Verhalten weit verbreitet sei. Auf der anderen Seite muss man einfach sagen, dafür gibt es keine wissenschaftlichen Belege und der Begriff ist deshalb in der Vergangenheit auch viel kritisiert worden. Nur im Einzelfall könnte es natürlich trotzdem sein, dass Opfer eine positive Verbindung zu den Tätern aufbauen und irgendwie mit ihnen sympathisieren. Deshalb wüsste ich jetzt schon gern, war das bei dieser Geiselnahme so oder ist das jetzt einfach klassisch Küchenpsychologie, also einfach nur Unsinn?
Also es geht auf jeden Fall in die Richtung, auch wenn die Geiseln sicherlich froh gewesen wären, wenn sie ihren Geiselnehmern niemals begegnet wären. Im Prinzip hat sich da schon ein unfreiwilliges Team gebildet, so eine Art Schicksalsgemeinschaft, kann man vielleicht sagen. Die einen, die wollten unversehrt aus der Nummer rauskommen, also die Polizisten, und die anderen, die Geiselnehmer, wollten ihre Flucht erfolgreich fortsetzen. Und dann hat man halt ein Stück weit an einem Strang gezogen und auch kooperiert, damit das beiden Seiten gelingt. Das ging dann so weit, dass den beiden Beamten nach dem Banküberfall von ihren Kidnappern sogar Geld aus der Beute als Schadensersatz angeboten wurde. Das haben die natürlich abgelehnt, zeigt aber auch ein bisschen diese Bindung, die da entstanden ist und dieses schlechte Gewissen der Täter. Und man hat sich zum Abschied sogar die Hand gegeben. Und bei dem Fall in Stockholm, das war in den 70er Jahren, auf den dieser Begriff Stockholm-Syndrom ja basiert, da war es aber noch mal viel extremer. Das war ein Banküberfall mit anschließend 5-tägiger Geiselnahme. Und da ging die Bindung zwischen den Tätern und den Geiseln so weit, dass sich die Opfer, selbst als sie wieder in Freiheit waren, anschließend geweigert haben, gegen diesen Geiselnehmer auszusagen. Also sie haben sich komplett mit ihm verbündet. Man muss aber immer wieder auch auf die Extremsituationen achten, in der sich Geiseln befinden. Die fürchten nun mal um ihr Leben. Es ist ein extrem traumatisierendes Erlebnis für sie. Von daher darf man es grundsätzlich nicht verharmlosen oder schon erst recht nicht romantisieren.
Wenn wir jetzt zurück zu unserem Fall kommen. Die Polizistin und der Polizist, die wurden in Thüringen in der Nähe von Eisenach ausgesetzt, gefesselt, aber unverletzt. Und du hast schon gesagt, die Geiselnehmer haben den Opfern zum Schluss die Hand gereicht. Das ging ja aber noch weiter. Sie wollten sich, so blöd es jetzt vermutlich klingt, offenbar entschuldigen.
Ja, das stimmt, denn nach den späteren Zeugenaussagen haben sie bei diesem Abschied wortwörtlich gesagt, Es tut uns leid, dass wir uns so kennenlernen mussten. Also es klingt so ein bisschen so, als hätte man unter anderen Umständen ja auch Freunde werden können. Und so absurd das alles ist, für die Polizisten ist es letztlich ja glimpflich ausgegangen. Da hat aber sicher geholfen, dass beide ruhig geblieben sind und sich nicht widersetzt haben. Denn wenn man die 9 Stunden mal rekapituliert, das ist ja ein einziges Chaos und Tohuwabohu gewesen mit dem Banküberfall, mit den ganzen Autodiebstählen und Raubüberfällen auf diese Fahrer. Wenn das an irgendeiner Stelle eskaliert wäre oder gekippt wäre, hätte womöglich auch aus dieser Tat ein zweites Gladbeck werden können. Denn die Täter, die waren sehr nervös und sie hatten natürlich Schusswaffen.
Und an dem Punkt sind wir auch noch nicht am Ende der Geschichte. Also 2 Geiseln sind freigelassen worden, die 2 Verbrecher sind aber weiter geflohen und sie haben nicht nur 2, sondern insgesamt haben sie 9 Menschen auf dieser Flucht entführt. Alles in allem hat die Geiselnahme dann knapp 40 Stunden gedauert. Kannst du da noch mehr darüber erzählen?
Inzwischen sind Polizeifahnder den Gangstern natürlich auf der Spur, sodass der Druck enorm steigt auf sie. Und bei Eisenach, wo die Polizisten in Freiheit gelassen wurden, da nehmen Klaus P. und Dirk A. dann neue Geiseln. Und zwar war das zunächst ein Ehepaar. Und dann sind sie weiter mit dem Auto umhergefahren mit denen, sind dann in Hötzelsroda gelandet. Das ist auch ein Ort in Thüringen. Und da haben sie dann das Ehepaar erst freigelassen und dann aber ein Paar mit 2 Kindern in ihre Gewalt gebracht und später dann noch einen Spaziergänger. Diese Kinder, die haben natürlich aber sofort angefangen zu weinen, die waren verängstigt und dann haben sich auch die Geiselnehmer gedacht, nee, das können sie eigentlich nicht machen. Sie haben dann die Kinder sofort wieder freigelassen, die sind dann zu einem Nachbarn gebracht worden, damit er auf sie aufpassen konnte und sie haben dann nur die Eltern mitgenommen und wie gesagt später noch diesen Spaziergänger mit ins Auto geladen. Und dabei ist es dann aber zu einem Zwischenfall gekommen und zwar hat eine der Geiseln einen Unterarmdurchschuss erlitten. Es gab also einen körperlich Verletzten jetzt im Auto.
Es kommt jetzt doch ein bisschen plötzlich, nachdem es bisher keine extreme körperliche Gewalt bei dieser ganzen Geiselnahme gab. Wer hat denn da wem in den Arm geschossen?
Also so genau weiß ich das jetzt nicht. Ich konnte es nicht mehr aus den alten Unterlagen irgendwie herausfinden, aber ich vermute, es war Klaus P., weil der eigentlich ohnehin der Macher in der ganzen Sache war. Es war aber klar, das war jetzt ein versehentlich abgegebener Schuss, der wohl in irgendeinem Handgemenge gefallen ist. Und das haben dann auch nicht nur die Täter hinterher behauptet, dass das versehentlich war, sondern auch das Opfer selbst.
Und was ist nach diesem Schuss passiert?
Ja, die Geiselnehmer waren ja, sag ich mal, jetzt fürsorglich und dachten sich dann, ah Mist, ein Verletzter hier, deshalb fahren wir jetzt mal zu einem Krankenhaus. Und dann sind sie nach Gotha gefahren, dort zum Krankenhaus, damit er versorgt werden kann. Da standen dann aber schon Scharfschützen in Stellung und sie haben dann trotzdem einen Arzt gefunden, den sie gebeten haben, den Mann zu versorgen. Der hat dann aber die Versorgung verweigert, hatte einfach zu sehr Angst und dann mussten sie unverrichteter Dinge wieder abziehen. Und die Polizei ist ihnen insgesamt immer mehr auf die Pelle gerückt. Sie werden von mehreren 100 Beamten und Spezialkräften geradezu gejagt. Egal, wo sie auftauchen, war die Polizei auch schon fast da. Und überall, wo sie unterwegs sind, sind auch Polizeihubschrauber in der Luft und verfolgen ihre Fahrt permanent aus der Luft heraus. Und es kommt dabei auch immer wieder zu Schießereien aus dem Auto der Geiselnehmer und auch wilden Verfolgungsjagden auf Autobahnen und Landstraßen. Das war sowohl in Thüringen der Fall als auch in Sachsen. Also hier sind wir wieder im Hollywood-Bereich.
Und irgendwann kam dann der Punkt, an dem es nicht mehr weiterging für die beiden.
Also das eigentliche Ende der Geiselnahme, das hat noch eine ganze Weile gedauert, hat sich noch viele Stunden hingezogen. Zu dem Punkt waren dann aber schon 30 Stunden vergangen, also seitdem die Polizisten in Stuttgart als Geiseln genommen worden sind. Und man muss sich vorstellen, in dieser ganzen Zeit standen diese beiden Täter natürlich unter enormem Stress, waren auch die ganze Zeit im Adrenalinrausch. Vermutlich haben sie kaum geschlafen, auch nichts Vernünftiges gegessen. Also sprich, sie waren komplett erschöpft und absolut kaputt. Und sie hatten auch immer noch kein konkretes Ziel, zwar die Taschen voller Geld, aber wussten nicht, wohin damit. Und die Irrfahrt ging dann erstmal wieder zurück nach Hessen. Da haben sie dann die verbliebenen 3 Geiseln freigelassen und haben auch ihr, ich weiß nicht, das wievielte Auto es war, verlassen und sind zu Fuß weiter geflüchtet. Sie sind dann in einer Feriensiedlung irgendwo im Westerwald aufgetaucht. Das ist ein Ort namens Driedorf und das hat sich aber dann endgültig als Falle für sie entpuppt.
Wieso?
Ja, das war ein Gelände, das man komplett umzingeln konnte. Da waren Polizeihundertschaften da, Scharfschützen, sogar Mitglieder der Eliteeinheit GSG 9. Das ist ein legendärer, berühmter Spezialverband, der eigentlich auf Terrorismus spezialisiert ist, aber auch auf Schwerstkriminalität. Und es sind da sogar Panzerwagen aufgefahren. Es gab Scheinwerferanlagen von der Polizei, mit denen das dann das ganze Gelände auch beleuchtet wurde nachts. Und die Geiselnehmer hatten im Prinzip keine Chance, da irgendwie ungesehen rauszukommen. Sie haben dann zwar noch einigen Wirbel gemacht, wieder mit ihren Pistolen herumgeballert und gedroht, dass sie mit ihrer Handgranate, die sie ja auch dabei hatten, alles in die Luft sprengen, wenn sie kein freies Geleit bekommen. Und irgendwann war aber die Erschöpfung wohl so groß, dass Dirk A. von sich aus sich ergeben hat. Und zwar ist er da völlig unvermittelt an so einem Lichtmastwagen der Polizei aufgetaucht, an einer Landstraße, und hat sich dieser Wagenbesatzung gestellt. Die waren natürlich entsprechend verdattert, weil damit hatten sie auch nicht gerechnet. Und bis zur Festnahme von Klaus P. hat es dann aber noch 8 weitere Stunden gedauert. Der hat sich da auf dem Gelände versteckt, und wurde dann beim Durchforsten dieses ganzen Bereichs in einem Gehölz entdeckt. Und er hat sich widerstandslos festnehmen lassen, obwohl er 2 geladene Pistolen bei sich trug.
Und damit waren dann nicht nur die Geiselnahmen, sondern auch die Flucht der 2 Kriminellen vorbei. Die Verbrecher saßen wieder hinter Gitter. Und wir kommen zum Gerichtsprozess, der rund ein Jahr nach der Festnahme der Geiselnehmer eröffnet wurde. Wie kam es denn dazu, dass die beiden Männer dann ausgerechnet wieder in Stuttgart angeklagt wurden?
Ermittelt wurde damals in mehreren Bundesländern, ich glaube es waren ja 6 Bundesländer beteiligt, und die Tat hat ja aber ihren Ausgang in Stuttgart genommen und deshalb hat man einfach entschieden, dass dort bei der Staatsanwaltschaft diese ganzen Ermittlungsergebnisse in einem Sammelverfahren zusammengeführt werden. Und ja, so kam es dann zur Anklage vor dem Landgericht Stuttgart. Da waren die zentralen Vorwürfe Geiselnahme, schwerer Raub, schwere räuberische Erpressung und erpresserischer Menschenraub. Alles in allem ging es aber um 13 verschiedene Straftaten, die beide verübt haben sollen. Und interessant ist, dass die Staatsanwaltschaft aber von einem Vorwurf, der vielleicht auf den ersten Blick nahe liegt, abgesehen hat, nämlich vom Vorwurf des versuchten Mordes. Es gab ja immer wieder diese Schüsse, die auch Richtung Polizei gerichtet waren. Aber offenbar war bei den Ermittlungen herausgekommen, dass von Seiten der Täter zwar immer wieder wild rumgeballert wurde, aber nie gezielt, also ganz gezielt auf Polizeibeamte geschossen wurde. Sie haben wohl meistens eher in die Luft geschossen, wie so eine Art Warnschuss. Und im November 1995, da ging der Prozess dann los, hat alles in allem 6 Wochen gedauert, war damit deutlich kürzer als ursprünglich angedacht. Also man hatte wohl 3 Monate anberaumt. Es wurden 80 Zeugen geladen und es gab sehr, sehr strenge Sicherheitsmaßnahmen, denn alle Zuschauer mussten auf Waffen durchsucht werden. Das ist aber jetzt in einem solchen Fall auch nicht so ungewöhnlich.
Die Öffentlichkeit, die kannte damals ja schon die etwas düster wirkenden Fahndungsbilder von den beiden. In solche Fotos kann man ja viel reininterpretieren, das will ich jetzt gar nicht weiter machen, weil das ja nur eine Momentaufnahme ist. Aber du hattest dann vor Gericht ja länger Zeit, die beiden zu beobachten. Wie haben sie da denn auf dich gewirkt?
Sie wirkten eher unauffällig, kann man sagen, und sie waren gegenüber dem Gericht sehr höflich aufgetreten. Sie waren sehr auskunftsfreudig, redselig, freundlich, insbesondere Klaus P., der wollte dann schon am allerersten Verhandlungstag eigentlich sein ganzes Leben ausbreiten, also die anderen Beteiligten mussten ihn da erstmal bremsen. Und klar war damit aber, sie sind nicht nur geständig, da blieb ihnen ja auch gar nichts anderes übrig, sie sind in flagranti als Geiselnehmer erwischt worden. Sie wollten aber auch darlegen, was da eigentlich alles passiert ist, was auch bei Ihnen vorgegangen ist, also nicht nur ein pauschales Geständnis ablegen. Und im weiteren Verlauf des Prozesses haben sich dann beide auch umfassend zum Tatgeschehen geäußert. Das war dann richtig spannend, denn da kam so ein bisschen heraus, dass die Rollenverteilung bei dieser Tat sehr klar war. Und zwar hat Klaus P. von sich aus eingeräumt, dass er der Anführer war und dass sein Komplize eigentlich nur Anweisungen von ihm befolgt hat. Er hat sogar gesagt, dass von Dirk A. überhaupt keine vernünftige Entscheidung zu erwarten gewesen sei und er deshalb so das Zepter in der Hand hatte, sage ich jetzt mal. Und den ganzen Tatablauf hat er dann stundenlang in allen Details geschildert, hat auch erklärt, dass er selbst weitgehend instinktiv gehandelt hat, also eher unüberlegt, dass er auch manchmal die Fassung verloren hat, dass er die Geiseln angeschrien hat, auch bedroht hat. Aber er hat auch gesagt, dass es von beiden das Gebot war, von vornherein, dass niemand zu Schaden kommen darf.
Ist denn diese Sache mit der Anführerrolle glaubhaft, dass ausgerechnet sein Komplize, der ja ein verurteilter Mörder ist, nur eine untergeordnete Rolle gespielt haben soll?
Ja, ist absolut glaubhaft, denn allein vom Charakter her hat man im Gerichtssaal einfach deutlich gemerkt, dass der verurteilte Mörder nicht gerade der Schlaueste ist und dass er auch der weitaus ruhigere Typ von beiden ist, eher vielleicht ein bisschen einfältig und sicherlich nicht der große Macher, der da die Fäden in der Hand hält oder die Führung in so einer Aktion an sich reißt. Aber auch die ganzen Zeugenaussagen später, die meisten Geiseln wurden ja vom Gericht befragt, haben diese Erzählungen von Klaus P. bestätigt. Die Polizistin, die hat etwa berichtet, dass Klaus P. klar bestimmend war. Er hat alles angeordnet, der andere ausgeführt. Und ihr Kollege hat dann auch noch ein bisschen seine Eindrücke geschildert. Der hat gesagt, dass Klaus P. intelligent auf ihn wirkte, aber auch die Neigung hatte, die Kontrolle zu verlieren, während der andere eher immer zurückhaltend war, fast schon introvertiert.
Was haben denn so die anderen Geiseln über die Geiselnahme und die Kriminellen berichtet?
Grundsätzlich haben fast alle dasselbe erzählt. Sie haben Blut und Wasser geschwitzt, also sehr, sehr große Angst gehabt alle. Sie wurden ja auch alle massiv bedroht, entweder mit der Pistole oder mit dieser Handgranate, die sich erst hinterher als Attrappe herausgestellt hat. Das wussten die natürlich nicht. Und wenn man so ein Ding vor die Nase gehalten bekommt, ist das ja auch wirklich zum Fürchten. Einer hat gesagt, er sei völlig fertig gewesen, habe geglaubt, dass sein Leben jetzt zu Ende geht und die meisten Geiseln haben auch zumindest von psychischen Folgen berichtet. Einer hat gesagt, er sei nervlich wirklich erstmal sehr angespannt gewesen, hätte auch irgendwelche Herzbeschwerden gehabt und das relativiert dann auch wieder das Bild von diesen netten Geiselnehmern mit Herz, die doch eigentlich nichts Böses wollten. Es sind natürlich Verbrecher, sie haben sich auch so verhalten, wenn sie auch von vornherein niemanden töten oder verletzen wollten.
Hat das Gericht es genauso gesehen oder haben die zwei Angeklagten es mit ihrem Verhalten dann doch geschafft, die Richter etwas milde zu stimmen? Falls ja, hätte sich das ja bestimmt auf das Urteil ausgewirkt.
Also das Urteil war wirklich hart, von Milde kann da keine Rede sein. Klaus P., der hat 13 Jahre Haft aufgebrummt bekommen und Dirk A., der ja ohnehin schon zu lebenslänglich verurteilt worden ist, hat nochmal 11 Jahre obendrauf bekommen. Und bei so vielen Straftaten auf einmal ist das auch nicht überraschend. Die Verteidiger, die hatten da zwar versucht, dieses menschliche Verhalten der Geiselnehmer irgendwie in den Vordergrund zu schieben, haben auch deutlich niedrigere Freiheitsstrafen gefordert. Das waren 8 und 9 Jahre. Aber das Gericht hat sich da nicht hinters Licht führen lassen, sich auch nicht darauf eingelassen, sondern im Urteil vor allem die hohe kriminelle Energie hervorgehoben der Täter, die Gewaltbereitschaft, die sie hatten und die Todesangst der Betroffenen vor allem. Und dennoch hat sich auch der vorsitzende Richter dann angenehm überrascht von den Angeklagten gezeigt, hat sich an sie gewendet und wortwörtlich dann zu ihnen gesagt, ich muss zugeben, sie haben einen guten Eindruck bei der Kammer hinterlassen. Am Rande möchte ich aber noch was ganz anderes erwähnen, was auch ziemlich interessant ist. Es waren nicht irgendwelche Verteidiger, die die Geiselnehmer vertreten haben. Dirk A. wurde von Johann Schwenn vertreten. Das ist, man kann schon sagen, einer der bekanntesten deutschen Strafverteidiger überhaupt. Man kennt ihn aus vielen berühmten Verfahren, etwa als Verteidiger von Jan Ulrich, von Peter Graf oder Jörg Kachelmann, alles Prozesse, die großenteils erst nach unserem Prozess stattfanden. Und er war auch Nebenklagevertreter des wohl berühmtesten Entführungsopfers der Republik, Jan Philipp Remzmar.
Hat man das im Gerichtssaal gemerkt, dass da ein gewiefter Staranwalt zu den Beteiligten gehört?
Also in unserem Fall war Sven derjenige, der ein übergeordnetes, eher politisches Thema in diesen Prozess eingebracht hat. Und zwar haben er und sein Mandant den damaligen Strafvollzug massiv kritisiert. Und ich hatte ja zu Beginn schon gesagt, beide saßen in Einzelhaft. Sie hatten auch nicht wirklich eine richtige Beschäftigung im Gefängnis. Vor allem auf Dirk A. muss das sehr gravierende Auswirkungen gehabt haben, die ihn dann wohl auch erst dazu getrieben haben, sich dem anderen anzuschließen, mit ihm auszubrechen und dann auch noch Geiseln mit ihm zu nehmen. Und er hatte deshalb einen konkreten Wunsch, den er da geäußert hat, nämlich, dass man ihn im Gefängnis leben lässt, dass er sich hinter Gittern irgendwie als Mensch weiterentwickeln kann. Und das ging also auch um das große und viel diskutierte Thema humaner Strafvollzug. Leider wissen wir aber nicht, was dabei herauskam, denn man hat nach dem Urteil nichts mehr von den beiden Geiselnehmern gehört oder gelesen und das gilt bis heute.
Und damit sind wir am Ende dieser Folge von Akte Südwest angekommen. Vielen Dank, Tanja, dass du wieder so tief im Archiv gegraben hast und uns von diesem Fall erzählt hast.
Gern geschehen.
Vielen Dank auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, und bis zum nächsten Mal.
Akte Südwest ist eine Produktion der Südwestpresse. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@swp.de. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr Akte Südwest bewertet. Das geht zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr mehr über Verbrechen und Kriminalität in Baden-Württemberg lesen wollt, dann empfehlen wir euch die Seite swp.de/crime. Dort findet ihr auch unseren kostenlosen Newsletter. Wenn ihr den abonniert, verpasst ihr nichts rund um Akte Südwest. Und wenn ihr gar nicht genug vom Podcast bekommen könnt, dann empfehlen wir euch unseren Fußball-Podcast Spatzenfunk. Dort berichtet die Sportredaktion der Südwestpresse über die Profifußballer des SSV Ulm 1846 Fußball. Unsere Kolleginnen und Kollegen sprechen mit Spielern und Verantwortlichen, geben exklusive Einblicke und analysieren die Spiele. Den Spatzenfunk findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de.